Deutschlandfunk Kultur heute.
In Köln hält man traditionell einiges aus. Am Ende, sagt man deswegen gern, geht ja alles gut. Auch wenn der Dom Jahrhunderte bis zur Fertigstellung braucht. Da sind 13 Jahre für eine Opernsanierung ein Wimpernschlag. Ärger wird ganz gerne ausgesessen und der Verwaltung kann man wirklich nicht vorwerfen, vorschnell zu entscheiden. Nun gibt es neuen Ärger in der Kölner Kultur und wieder geht es darum, wie Entscheidungen zustande kommen. Mehr dazu gleich. Außerdem Antisemitismusvorwürfe gegen eine Literaturkritikerin, neue russische Angriffe auf die ukrainische Buchkultur und eine Uraufführung von Elfriede Jelinek in Salzburg. Am Mikrofon ist Anja Reinhardt. Guten Tag. Schon länger steht fest, der Vertrag von Annette Snoop, Direktorin des Rautenstrauch-Jost-Museums in Köln, wird Ende des Jahres nicht verlängert. Snoop hat das Ethnologische Museum in den vergangenen Jahren recht beherzt geöffnet. Für Menschen und Perspektiven, die bislang vor allem Gegenstand der Betrachtung waren und eben nicht Beteiligte und auch für Rückgaben. Der Ärger betrifft nicht nur die Entscheidung der Nichtverlängerung, sondern die Frage, wie sie überhaupt zustande gekommen ist. Und darüber kann ich jetzt mit unserem Chefreporter Kultur sprechen. Stefan Koldehoff ist bei mir im Studio. Stefan, warum muss Annette Snoop denn jetzt gehen?
Es gibt zwei große Argumentgruppen, um es mal so zu sagen. Das eine ist das Formale. Es gibt MitarbeiterInnen im eigenen Haus, die ihr vorwerfen, sie hätte ihren Job als Leiterin des Museums nicht gut gemacht. Also seien Informationen nicht geflossen, Kommunikation habe nicht ausreichend stattgefunden. Von Chaos war sogar die Rede. Dann muss ein Vertrag natürlich nicht verlängert werden. Das ist das gute Recht eines jeden Arbeitgebers. Wenn man aber mal ein bisschen mit Menschen spricht, die da auch Einblick haben hinter den Kulissen, dann bekommt man noch eine andere Argumentengruppe mit. Das, was du vorhin beschrieben hast, nämlich dass Annette Snoop, als sie ans Museum kam 2019, das Haus komplett umgekrempelt hat. Mhm. Also von einem, sagen wir mal, eher biederen Präsentationsmuseum. Wir zeigen außereuropäische Kulturen, alles schön mit Label und wo kommt's her und mit zeitlichen Einordnungen, hin zu einem partizipativen Museum. Also sie hat den Herkunftskulturen Raum gegeben. Sie hat sozusagen den Schlüssel manchmal abgegeben. Sie hat sich sehr aktiv in die Rückgabedebatte um die Benin-Bronzen eingeschaltet. Und ja, im Grunde genommen gezeigt, das, was wir da haben, das sind keine historischen Artefakte, das sind Sachen, die haben bis heute eine Bedeutung und auch eine politische Bedeutung. Und ich habe den Eindruck gewonnen, dass das von Anfang an einer Reihe von Leuten überhaupt nicht ins Konzept gepasst hat. A, im eigenen Haus, also Kolleginnen und Kollegen, die eigentlich das alte Konzept ganz gut und vielleicht auch ganz bequem jahrelang mitgetragen haben. Und dann spielt aber zum Beispiel auch der Museumsverein, der hier Fein Museumsgesellschaft heißt, eine Rolle. Da gibt es auch recht merkwürdige Äußerungen in Briefen an die Mitglieder. Viele von ihnen haben Sorge formuliert, dass das Museum sich von seinen eigentlichen Aufgaben entfernt, nämlich zu zeigen, wie außereuropäische Kulturen aussehen. Neue Ausstellung kommt jetzt, da findet das wieder statt und dann kommt der entscheidende Satz, aber das Verständnis von Kulturen soll jetzt vorrangig von den Vertretern dieser Kulturen selbst vermittelt werden. Und da kommt man gar nicht gut mit zurecht.
Ich meine, das Museum wird ja getragen von der Stadt Köln. Ja. Was sagen denn die Verantwortlichen dazu?
Ja, das ist das Erstaunliche. Also die Vorwürfe gingen sogar noch weiter. Es wurde ein sogenanntes Mobbing-Tagebuch von einem Mitarbeiter geführt, wo haarklein notiert wurde, über was Frau Snoop angeblich alles nicht informiert hat, wann die Tür zu war, wann sie nicht über Dienstreisen oder sowas informiert hat. Und diesem Mitarbeiter, so haben es drei Kolleginnen von ihm nach einer Sitzung schriftlich an die Stadt Köln weitergegeben, der hat wohl, als Annette Snoop gesagt hat, so könne man mit ihr nicht umgehen. Sie sei Jüdin, was so gut wie niemand wusste. Ihre Familie ist im Holocaust zum Teil umgebracht worden. Das wäre ganz schwer für sie, mit solchen Verfolgungen, in Anführungsstrichen, das hat sie nicht gesagt, umzugehen. Da fiel dann der Satz, jetzt spielt sie auch noch die jüdische Karte. Also es ging bis hinein in den Antisemitismus. Der Kollege bestreitet, dass er diesen Satz gesagt hat. Die Stadt Köln hat nicht reagiert. Es ist hier zugetragen worden, es ist hier schriftlich gegeben worden. Ich habe mit dem Kulturdezernenten Stefan Schals gesprochen. Der hat mir gesagt, da weiß ich nichts von. Das heißt, entweder hat er seinen Laden nicht im Griff oder man hat es bewusst ihm vorenthalten. Also eigentlich eine katastrophale Reaktion.
dass die Stadt Köln auf diese Antisemitismusvorwürfe nicht reagiert hat.
Ja.
Was wäre denn, sagen wir mal, denkbar gewesen?
Also die Entscheidung, den Vertrag nicht zu verlängern, die stammte noch von der alten Oberbürgermeisterin Henriette Reker. Die hat sie wirklich ganz, ganz kurz, warum eigentlich, vor Ende ihrer Amtszeit noch gefällt. Auf meine Frage, ob parlamentarische Gremien einbezogen waren, habe ich keine Antwort bekommen. Der neue Oberbürgermeister Thorsten Burmeester, seine Kulturbürgermeisterin Maria Helmus hätten ja über diese Entscheidung noch mal nachdenken können und auch darüber nachdenken können, ob man nicht Frau Snoop zu einem Curator at Large zum Beispiel macht, also Sonderkurator. Nicht jeder Mensch, der ein guter Wissenschaftler ist und ein guter Kurator, muss auch ein guter Chef oder gut in Personalführung sein. Dafür hätte es dann aber wieder Sondergelder gebraucht. Die wären höchstwahrscheinlich zum Teil wieder vom Förderverein gekommen und da schließt sich der Kreis.
Stefan Kolderhoff über den Umgang der Stadt Köln mit Museumsdirektorin Nanette Snoop. Und auch beim nächsten Thema spielen Antisemitismusvorwürfe eine Rolle. Es geht um die Literaturkritikerin Maha El-Hissi. In einem Meinungsbeitrag für die Jüdische Allgemeine wirft ihr der Publizist Daniel Neumann vor, Israel in ihren Essays einseitig als kolonialen Täterstaat darzustellen und antisemitische Denkmuster zu bedienen mit Begriffen wie Völkermord oder ethnischen Säuberungen. El-Hissi ist zurzeit Mitglied der Jury des Deutschen Buchpreises und ebenfalls in der Jury des Wilhelm-Raabe-Literaturpreises, den die Stadt Braunschweig und der Deutschlandfunk gemeinsam vergeben. Wie berechtigt die Vorwürfe sind, dazu hat sich Deutschlandfunk-Literaturkritikerin Insa Wilke Gedanken gemacht.
Am 13. August 2026 ist in der Süddeutschen Zeitung ein Artikel erschienen, der einen globalen Vibe-Shift beobachtet. Gemeint ist damit die abnehmende Solidarität mit Israel und die Zunahme von Antisemitismus. Der Autor zieht als Beispiel eine Artikelserie heran, die Maha El-Hissi für die renommierte Literaturzeitschrift Berlin Review über palästinensische Literatur geschrieben hat. Er lobt diese Artikel, kritisiert aber politische Einordnungen und konstatiert dann, einerseits ihre Analyse sei ihr gutes Recht und von der Meinungsfreiheit gedeckt, fragt aber andererseits, ich zitiere, warum ausgerechnet diese Germanistin in diesem Jahr in die Jury des Deutschen Buchpreises berufen wurde. Die Antwort ist einfach. Weil sie eine ausgesprochen kompetente, erfahrene, transparent und analytisch argumentierende Kollegin ist, die sich sehr gut in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur auskennt. Das zu hinterfragen ist suggestiv. Erst recht in dem rhetorisch-hetzerischen Stil eines Artikels, der kurz darauf, anschließend an die Süddeutsche Zeitung, in der Jüdischen Allgemeinen Zeitung veröffentlicht wurde. Um es klar zu sagen und zwei Dinge auseinanderzuhalten: Wir leben in einem Rechtsstaat. Politische Positionen, die vom Grundgesetz gedeckt sind, haben nichts mit der Frage zu tun, ob jemand seinen Beruf ausüben darf, in diesem Fall in Literaturjuries berufen wird. Das eine hat nichts mit dem anderen zu tun. Wer da verunsichert ist, könnte und sollte sich die Mühe machen, das Buch »Öffentliche Kunstfreiheit« von Christoph Möllers und Nils Weinberg, zwei renommierten Juristen, zu lesen. Auf einem anderen Blatt steht die Debatte, wie eine Öffentlichkeit hergestellt werden kann, in der eine offene Auseinandersetzung über folgende Punkte möglich sein muss. Welche Begriffe für eine präzise Beschreibung der Geschichte Palästinas und Israels und die gegenwärtigen Kriege die richtigen sind? Ob palästinensische Perspektiven hierzulande weniger berücksichtigt werden als israelische. Wie Antisemitismus bekämpft werden kann, ohne dass er für antimuslimischen Rassismus instrumentalisiert wird. Wie multidirektionale Erinnerungspraxis möglich ist. Ich stimme der Süddeutschen Zeitung zu, diese Debatte muss tatsächlich geführt werden. Argumentativ, aus verschiedenen Perspektiven und seriös. Die Politik, die Medien und der Kulturbetrieb wären in der Verantwortung, sie zu ermöglichen und dabei sowohl jüdischen als auch muslimischen, sowohl progressiv als auch konservativ eingestellten Menschen zu ermöglichen, im Diskurs mit ihren Erfahrungen und ihrer Kritik vorzukommen. Es ist ein kollegiales, aber auch politisches Gebot, sich gegen die Forderung zu verwahren, eine Kritikerin aufgrund ihrer politischen Analysen aus Juries auszuschließen. Zumal eine Kritikerin, die freiberuflich arbeitet und für die Verdächtigungen sofort existenzielle Folgen haben. Es ist darüber hinaus auch ein Gebot, sich gegen eine Rhetorik zu verwahren, die Meinungs-, Wissenschafts- und Kunstfreiheit sehr wohl beschränkt. Denn wenn Analysen zwar getätigt und Meinungen geäußert werden dürfen, die Personen, die demokratische Teilhabe auf diese Weise praktizieren, beruflich aber eingeschränkt werden sollen, dann gefährdet das die Freiheit von Wissenschaft, Kunst und Meinungsäußerung. Eine kompetente, zweifellos qualifizierte Kollegin, deren politische Positionierung und Analyse man nicht teilt, aus einer Literaturjury auszuschließen, das darf nicht passieren.
Insa Wilke mit Anmerkungen zu den Antisemitismusvorwürfen gegen die Literaturkritikerin Mahail Hissi. 8 Millionen Bücher verbrannt bei einem einzigen russischen Angriff. Anfang August trafen Drohnen in Charkiw das zentrale Lager des Verlags Ranok. Darunter 600.000 Schulbücher. Schon davor waren bei Angriffen Druckereien und Lager mit hunderttausenden Büchern zerstört worden. Am Wochenende traf es nun den beliebten Buchmarkt Pochaina in Kiew. Auch Verlage in der Umgebung wurden beschädigt. Der russische Angriffskrieg trifft inzwischen die gesamte Infrastruktur des ukrainischen Buches. Mittlerweile ist von einem regelrechten Kollaps die Rede. Was es für ein Land im Krieg bedeutet, wenn immer mehr Teile der Infrastruktur des Lesens wegbrechen, darüber habe ich mit Juri Gurji gesprochen, Musiker und Autor aus Charkiw, der regelmäßig in die Ukraine reist. Er lebt seit vielen Jahren in Berlin. Zuletzt erschien von ihm das Buch »Ein Aquarium voller Schlüssel«. Ich habe ihn gefragt, was das für ein Buchmarkt war, der jetzt in Kiew getroffen wurde.
Also es ist schon ein riesiger Markt gewesen. Ich glaube, der wurde jetzt mehrmals getroffen in den letzten Monaten und Wochen. Und es ist eigentlich auch ein Flohmarkt. Es ist ein Ort, wo ich zum Beispiel immer wieder zum alte Schallplatten kaufen gefahren bin. Wie gesagt, es ist riesig und es waren ganz, ganz viele Bücher bei ganz verschiedenen Ständen, offiziell und inoffiziell, neu sowie secondhand. Und das ist natürlich für die Menschen in Kiew, für viele, die ich kenne, auch eine Art Tradition gewesen, immer am Wochenende zum Markt zu fahren und sich neue Lesestoff oder neue Platten zu kaufen, also neue alte Platten zu kaufen.
Aber es ist, wenn ich es richtig verstehe, ein Ort des lebendigen Kulturaustauschs auch.
Das könnte man so nennen und bittere Ironie ist auch, dass da, glaube ich, da es eben auch einige alte Bücher da verkauft wurden, waren das auch ganz viele Bücher auf Russisch, die jetzt auch natürlich komplett zerstört sind.
22 Bibliotheken und 5 Archive sind seit Beginn des Krieges zerstört worden. Das hat die UNESCO gerade am Wochenende nochmal aktualisiert. Ich hatte schon die Verlage genannt, die Lager, die Druckereien. Und Russland geht es, so lautet der Vorwurf, ganz offensichtlich ja auch darum, kulturelle Erinnerungen und ukrainische Identität zu treffen. Was würden Sie aus Ihrer Erfahrung sagen, wie gehen die Menschen in der Ukraine damit um?
Also sie kämpfen, so wie auch mit allen anderen Dingen in diesen anderen Aspekten im Krieg, die kämpfen und die sind sehr erfinderisch und sehr kreativ. Es ist aber die Geschichte, die leider eine lange Geschichte hat. Also ich meine, ich weiß gar nicht, wo man da anfangen soll. 1863 beim Emser-Erlass, wo das Alexander II. Quasi die Einführung der ukrainischen Schriften im russischen Imperium quasi verboten hat. Oder 1930er Jahre, in dieser Zeit der Stalin-Repressionen wurden hunderte ukrainische Autoren umgebracht. Oder in diesem Krieg seit 2014, aber natürlich auch seit 2022, kamen schon einige SchriftstellerInnen ums Leben, wie Viktoria Melina oder Volodymyr Vakulenko. Das ist schrecklich und das ist ein Krieg gegen ukrainische Kultur und der wird schon lange geführt, leider.
Sie haben eben schon von der ukrainischen Übersetzung Ihres Buches »Ein Aquarium voller Schlüsse« gesprochen. Es gibt nur noch 3 gedruckte Exemplare davon. Eins haben Sie ganz sicher, mit dem Sie auf Lesereise gehen. Aber was bedeutet das für Sie, dass es von dieser Auflage jetzt nur noch 3 gedruckte Exemplare gibt?
Also ich kann das immer noch nicht fassen, muss ich zugeben. Es sind inzwischen schon, glaube ich, 10 Tage so ungefähr vergangen seit dieser schrecklichen Nacht. Aber das bedeutete mir sehr viel, weil mein Buch, also im Buch geht es um Charkiw, um meine neuesten Reisen nach Charkiw, aber auch Familiengeschichte. Und die ist mit den Fotos meines Vaters illustriert, der leidenschaftliche Fotograf war. Der ist leider heute vor 7 Jahren gestorben. Und das war für mich ein Dialog mit meinem Vater. Und ich habe mich sehr gefreut, dass das Buch endlich auf Ukrainisch erschienen ist. Also das hätte er vielleicht lesen können, weil mit dem Deutschen war er nicht so. Aber
das beschreiben Sie ja auch in Ihrem Buch.
Genau. Ich habe ein paar Exemplare zu Hause. Mein Verlag meinte, die haben 3. Hm. Es ist natürlich, wie gesagt, es war, glaube ich, 1000 oder 2000 davon gedruckt. Es ist ein richtig schönes Buch geworden. Also es ist, und ich denke aber, ich versuche nicht an mein Buch zu denken, sondern eigentlich an allem, was, also an dem vor allem, wie es den Leuten im Verlag jetzt geht, die ich auch persönlich getroffen habe und mit denen wir inzwischen eine Art Freundschaft pflegen, weil es sind, glaube ich, mehr als 400, wie gesagt, 440.000 Bücher, die verbrannt sind. Ich weiß gar nicht, wie Sie damit umgehen überhaupt, weil es ist so viel, da steckt so viel Arbeit und Liebe drin. Und die sind dafür bekannt, dass ihre Bücher ziemlich aufwendig gestaltet wurden. Es ist, glaube ich, ein Herzzerbrechen für alle.
Verändert der Krieg den Umgang mit Büchern in der Ukraine, also gerade nach dem, was wir jetzt besprochen haben?
Also ich glaube, man respektiert jetzt das Buch und Literatur und ukrainische Kultur viel mehr, weil man auch jetzt viel Neues erfährt und vor allem, weil ich glaube, viele haben erst seit dem Beginn der Großinvasion Russlands verstanden, was die Kultur für die Nation und für das Land bedeutet.
Der Autor und Musiker Juri Gurschi über die russischen Angriffe am Wochenende auf die ukrainische Buchinfrastruktur. Textwürste nennt die Schriftstellerin Elfriede Jelinek selbst ihre Stücke. Sprachmassen, endlose Satzketten, eben keine klassischen Dialoge. Und Nicolas Stehmann gehört zu den Regisseuren, die ziemlich genau wissen, wie man diese Textwürste auf die Bühne bekommt. Kurz vor Jelineks 80. Geburtstag hat er bei den Salzburger Festspielen nun ihr neues Stück Unter Tieren uraufgeführt und steht dabei, wie so oft bei seinen Jelinek-Inszenierungen, selbst als eine Art Conferencier auf der Bühne. Christoph Leibold war bei der gestrigen Uraufführung.
Elfriede Jelinek schreibt: Es war immer mein Wunsch, dass in meinem letzten Theaterstück nur noch Tiere sprechen. Ich habe mir dann überlegt, worüber sie reden könnten und fand, sie sollten über Wirtschaft sprechen. Also über die Dinge, die unser Leben maßgeblich bestimmen, von denen die Tiere aber genauso wenig Ahnung haben wie ich. Ich kann mir also gewissermaßen ihre Ahnungslosigkeit ausborgen.
Bei den Tieren, die hier nun also konsterniert vor den Hinterlassenschaften einer offenbar an ihrer Profitgeilheit erstickten Menschheit stehen, handelt es sich um Fuchs und Hase, Schweine, Kühe, Hunde, Raben und etliche mehr. Den Anfang machen 3 Tauben, die wie Pleitegeier über den Ruinen leerstehender Konsumtempel kreisen.
Halbfertige Gebäude, Bauruinen,
Schuttkegel in den Städten. Kaufhäuser, die schon dreimal Pleite gemacht haben,
einmal hat ihnen nicht genügt.
Unter Tieren ist ein Abgesang auf den Kapitalismus, in dem Elfriede Jelinek diverse Finanzskandale der letzten Jahre verwurstet hat. Von Wirecard über die Panama Papers bis zu den hochstaplerischen Machenschaften des Kaufhausbankrotteurs René Benko. Bühnenbildnerin Katrin Nottrott hat dafür eine Art Theaterlabor eingerichtet. Jede Menge Instrumente stehen da herum für 3 Live-Musiker, von denen einer Regisseur Nicolas Stehmann an der E-Gitarre selbst ist. Dazu gibt es Mikrofone, eine Leinwand für Projektionen von Dokumentarfotos, Zeitungsschlagzeilen und Live-Videobildern, diverse Sitzmöbel, Topfpflanzen und einen Kleiderständer mit Kostümen. Auf dem Boden ist ein riesiger roter Teppich mit goldenen Ornamenten ausgebreitet. Er mutet an wie ein Relikt aus alten Zeiten, als Geld noch einen realen Gegenwert hatte.
Am Anfang Geld ist also der Ersatz für etwas, was in Wirklichkeit da ist. Und was
doch aus diesem Boden von einst ist längst der neoliberale Finanzkapitalismus unserer Gegenwart erwachsen. Mit seinem System aus Leerverkäufen, Luftbuchungen und Spekulationsblasen, deren Platzen Schauspieler Sebastian Rudolph in einer grandios aberwitzigen Szene im Helge-Schneider-Duktus und mittels berstender Luftballons veranschaulicht.
Das nennt man dann Krise. Und dann glaubt keiner mehr an das Versprechen. Und das war ein Problem.
Rudolf steckt dabei in einem weißen Fellkostüm. Wie überhaupt alle in diesem tierisch spielwütigen, 7-köpfigen Ensemble Tieraccessoires zur Abendgarderobe tragen. Affenmasken, Fuchsschwänze und gefiederte Flügel, Hasenpfoten oder Kuhglocken. Stehmanns Inszenierung ist ein wilder Mix aus durchgeknalltem Kinderfasching, wirtschaftspolitischem Nummernkabarett, Performance-Irrsinn und Requiem auf die ausgeschlachtete Natur und abgeschlachtete Kreaturen. Marvi Hörbiger kollabiert als zu Tode gehetzter Fuchs am Ende einer Treibjagd. Caroline Peters verheddert sich hochnotkomisch als Kaninchen im Kabel eines Wellscheibentelefons und in der Warteschleife eines Callcenters. Und Timo Strutzenberger besingt als Schwein die Sauerei der Massentierhaltung, bei der das Vieh zur Gewinnmaximierung in Rekordgeschwindigkeit zur Schlachtreife gemästet wird.
Fertig ist die Tragödie des Schweins, keiner schreibt sie auf.
Das Ensemble verausgabt sich auf höchstem darstellerischem Niveau. Witz, Wut und Wahnsinn sind die Pfunde, mit denen sie wuchern, und die tragen reiche Zinsen. Aber auch die Zuschauenden müssen investieren. Konzentration und Sitzfleisch nämlich. Die Vorstellung ist fast 4 pausenlose Stunden lang, wobei Regisseur Stehmann dem Publikum zu Beginn des Abends rät, zwischendurch einfach mal den Saal zu verlassen, um sich ein Getränk zu holen. Das ist doch nötig. Denn so komisch kulinarisch die Aufführung ist, so schwer verdaulich ist sie zugleich in der kopfschüttelnden Ratlosigkeit der Tiere angesichts einer töricht selbstzerstörerischen Menschheit, die hier immer wieder zum Ausdruck kommt.
Warum haben die Menschen das gemacht? Warum haben sie geschaffen, was sie verdirbt und ruiniert?
Doch wer sich einlässt auf das Stück und die kongeniale Inszenierung von Nicolas Stehmann, wird geistreich belohnt. Der Abend ist auch ein Exorzismus, der Versuch, der Welt den Kapitalismus auszutreiben, so vehement wie vergeblich. Aber aufgeben, das war für Elfriede Jelinek noch nie eine Option. Schwer vorstellbar, dass es ihr letztes Stück sein sollte.
Das neue und hoffentlich nicht letzte Stück Unter Tieren von Elfriede Jelinek, uraufgeführt bei den Salzburger Festspielen, Christoph Leibold berichtete. In chinesischen Museen kam es in diesem Sommer immer wieder zu Stromausfällen. Die Nationale Behörde für Kulturerbe plant deshalb Notfallmaßnahmen, um Ausstellungen besser zu schützen. Mehr dazu hat Luca Pizzato in den Kulturmeldungen.
Ja, Anfang August hat es gleich in 3 chinesischen Museen Stromausfälle gegeben. Betroffen war da auch ein UNESCO-Weltkulturerbe, nämlich das Museum der Terrakotta-Armee in Xi'an. Dort fielen Strom und Klimaanlage für gleich mehrere Stunden aus. Experten befürchten, dass der Ausfall der Klimaanlage die historischen Relikte beschädigt haben könnte. Ein Grund für die Stromausfälle ist die teils veraltete Technik, und die wird zusätzlich belastet durch die anhaltende Hitzewelle in weiten Teilen Chinas. Die Hitze sorgt auch für einen steigenden Besucherandrang in die klimatisierten Museen. Die Kulturerbebehörde plant nun Sicherheitsmaßnahmen wie eine Notfallenergieversorgung und Kamerasysteme, um die Besucherzahlen zu monitoren. Die US-Schauspielerin Hayden Panettiere ist im Alter von 36 Jahren gestorben. International wurde Panettiere bekannt in ihrer Rolle als Cheerleaderin mit Superkräften in der Serie Heroes Anfang der 2000er Jahre. Für ihre Darstellung der Country-Sängerin Juliette Barnes in der Dramaserie Nashville wurde sie 2-mal für den Golden Globe als beste Nebendarstellerin nominiert. Im Mai diesen Jahres erschien ihre Autobiografie mit dem Titel This is Me, a Reckoning. Zu Deutsch, das bin ich, eine Abrechnung. Darin schreibt sie von Suchtproblemen und Depressionen. Ob Theaterticket, Roman oder ein neues Musikinstrument, die Deutschen lassen sich ihre Freizeit mehr kosten. Das zeigt eine Befragung des Statistischen Bundesamts. 2024 haben demnach private Haushalte im Schnitt 309 Euro im Monat für ihre Freizeit ausgegeben. Das sind 64 Euro mehr als noch 2022. Neben Kulturangeboten, Büchern und Musikinstrumenten zählen dazu auch Reisen und Sportartikel. Damit landet Freizeit und Kultur auf Platz 4 der größten Ausgabenposten der privaten Haushalte, direkt hinter Wohnen, Ernährung und Verkehr. Klar wird auch, wer mehr verdient, gönnt sich auch mehr Freizeit. Haushalte mit einem Einkommen ab 5.000 Euro brutto geben dafür im Schnitt 545 Euro aus, während Haushalte mit weniger als 1.300 Euro nur 76 Euro ausgeben. Der Tod des Cambridge-Professors Jason Arday schlägt weiter Wellen in Großbritannien. Mehr als 80.000 Menschen fordern in einer Petition eine staatliche Untersuchung des Todesfalls. Julian Morm, Leiter der NGO The Good Law Project, die die Petition ins Leben gerufen hat, meint, hätte die Presse mehr Mitgefühl gezeigt, wäre Arday noch am Leben.
If the press had been a little bit more compassionate, Dr. Arday would still be in the bosom of his family today.
Angehörige und KollegInnen von AD meinen, eine rassistische Medienkampagne sei verantwortlich für den Tod des 41-jährigen Soziologieprofessors. Jason Arday ist Anfang August von seiner Professur an der Cambridge-Universität zurückgetreten, nachdem Plagiatsvorwürfe unter anderem gegen seine Doktorarbeit öffentlich wurden. Am Freitag wurde Arday tot in London aufgefunden. Eine offizielle Todesursache wurde noch nicht bekannt gegeben. Heute Abend ist eine Mahnwache für Ade auf dem Londoner Trafalgar Square geplant.
Das waren die Kulturmeldungen mit Luca Pizzato. Im Hohen Venn brennt es immer noch und die SPD hat Vorschläge zum Schutz des Klimas gemacht. Mehr zur Diskussion darüber in den Informationen am Abend. Hier verabschiedet sich Anja Reinhardt. Danke fürs Zuhören und noch einen schönen Abend.